Hallo Filmfans und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Leinwandliebe, dem Filmstarts-Podcast. Mein Name ist Sebastian Gertschikow und ich bin wie immer nicht alleine. Ich freue mich sehr, dass Sie heute mal Ihr Debüt bei uns feiert, nämlich Jenny vom Moviepilot. Hallo Jenny.
Hallo Sebastian.
Und mir wurde ja ans Herz gelegt, dass wir ein bisschen Cross-Promotion machen. Von daher, Jenny, du schreibst ja nicht nur für Moviepilot, sondern du bist ja auch eifrig dabei, den Moviepilot-Podcast Streamgestöber zu unterstützen. Erzähl uns doch ein bisschen, was ihr da so macht und vor allen Dingen, was ihr jetzt in der neuesten Episode so alles besprecht.
Aber gerne doch. Ja, ich moderiere in Abwechslung oder zusammen mit Andrea und Max Streamgestöber. Das ist ein Podcast, wie der Titel schon sagt, in dem wir vor allem über Dinge reden, die irgendwo in Deutschland legal zu streamen sind, also Filme und Serien. Den könnt ihr natürlich, liebe Hörer, überall abonnieren, wo man Podcasts abonnieren kann. Spotify, Apple Podcasts, Android, Overcast, was weiß ich, welche Apps ihr da draußen nutzt. Wir sprechen immer einmal in der Woche ungefähr so eine Stunde über ein Thema. Also diese Woche haben wir The Last Kingdom besprochen. Immer mittwochs gehen die großen Folgen online und dann gibt's immer noch so kleine Folgen, die verstreut über die Woche online gehen, die immer mal so 10 bis 20 Minuten lang gehen. Das sind dann so Checks. Und in einer dieser Folgen in den letzten Wochen habe ich zum Beispiel auch über Tyler Rake Extraction gesprochen, der hier vielleicht in diesem Podcast nochmal zur Sprache kommt. Genau, der Podcast zur Erinnerung heißt Streamgestöber und ein Moviepilot-Projekt. Es macht Spaß, ihn zu produzieren und ich nehme mal an, es macht auch Spaß, ihn zu hören.
Davon kannst du wohl richtig ausgehen. Genau, ihr geht mit Streamgestöber immer mittwochs online, richtig?
Genau, immer mittwochs 5 Uhr in der Früh gehen die Folgen online.
Sehr gut. So, und neben Jenny habe ich auch noch den guten Julius aus der Filmstarts-Redaktion dabei. Hallo Julius.
Hallo Sebastian, hallo Jenny. Wobei neben natürlich nicht so ganz stimmt. Wir sind uns natürlich auch wieder nur per Videochat zugeschaltet.
Ja, aber im Geiste seid ihr hier neben mir im Studio und deswegen. Außerdem steht mein Laptop neben mir und da seid ihr ja, also bist du quasi neben mir.
Ja.
Ja, und Jenny hat es ja schon ein bisschen verraten. Wir wollen heute mal über den neuen König von Netflix sprechen, nämlich Chris Hemsworth. Da hat er jetzt irgendwie in Folge mit 2 Filmen die Netflix-Charts angeführt. Zum einen, Jenny hat es schon erwähnt, mit Extraction oder Tyler Rake Extraction. Das war irgendwie so erfolgreich auf Platz 1, das wäre, glaube ich, irgendwie mit 90 Millionen Haushalten, was auch immer das genau bedeutet bei Netflix, irgendwie die größte Premiere der Netflix-Geschichte schlechthin gewesen ist. Und jetzt aktuell ist er wieder auf Platz 1 und zwar mit einem etwas älteren Film, nämlich Operation 12 Strong oder wie er im Original heißt, einfach nur 12 Strong. Und ja, ich würde mal sagen, wir fangen mal mit dem älteren Film an, der jetzt ja seit einer Woche, glaube ich, etwa auf Netflix zu sehen ist. Und ja, Julius, magst du vielleicht mal kurz erklären, worum es in 12 Strong geht?
Genau, also der Film beginnt quasi mit den Anschlägen vom 11. September 2001 und zeigt quasi die direkte Reaktion des amerikanischen Militärs darauf, die ihn dann sozusagen, nachdem klar ist, wer dafür verantwortlich ist, direkt eine bzw. mehrere Spezialeinheiten nach Afghanistan entsenden, um dort die Taliban und Al-Qaida zur Rechtschaffenheit zu ziehen. Und eines dieser Teams wird angeführt von der von Chris Hemsworth gespielten Figur, einem Captain, der zwar das Vertrauen seiner Leute hat, aber sozusagen noch keine echte Erfahrung im Krieg, sondern bisher nur in Trainingsübungen. Und der aber sozusagen trotzdem mit patriotischem Eifer brennt und gerne sozusagen es den Taliban heimzahlen möchte.
Hm. Ja, und ich habe jetzt gelesen, das basiert ja auch auf dem Buch Horse Soldiers von Doug Stanton, was mittlerweile Pflichtlektüre im Rahmen der Militärausbildung ist, weil so ein bisschen ist das Ganze ja auch die fast schon wahr gewordene Cowboy-Fantasie im Krieg, weil dieses Team muss ja in Afghanistan dann mit so einem einheimischen Warlord zusammenarbeiten und der stellt denen halt irgendwie Pferde zur Verfügung. Das heißt, sie reiten dann wie gute alte Cowboys mit Pferden Richtung Krieg und gegen Panzer und sowas alles. Was war so eure erste irgendwie Was war eure erste Einstellung, als ihr das so gesehen habt?
Also ich fand es, als damals der Trailer rausgekommen ist vor ein paar Jahren und der Film dann da ins Kino kam, fand ich das schon so ein bisschen amüsant, weil das ja dann eben auch so wahnsinnig, auch in dem Trailer schon so wahnsinnig pathetisch inszeniert wird, wie diese Soldaten dann mit auf Pferden reitend und mit Maschinen, Sturmgewehren schießend quasi in die Schlacht ziehen. Es ist also schon so ein leicht amüsantes Bild irgendwie, finde ich, diese Kombination aus quasi modernem Kriegsgerät und modernen Soldaten und diesem fast schon irgendwie ein bisschen altmodisch oder archaischen Pferden in die Schlacht reiten, wie im Mittelalter.
Ja. Jenny?
Ich fand es auf jeden Fall interessant, weil das zumindest den Film abhebt von anderen Filmen, die in derselben Ära spielen oder meinetwegen auch sowas wie hier Lone Survivor zum Beispiel mit Mark Wahlberg, wo es ja auch um den Kampf von einer kleineren Gruppe gegen eine Übermacht geht und die Dynamik von den Pferden dann in dieser Kriegssituation, die verspricht auch sehr viel für die Action, wo ich aber dann beim ersten Anschauen des Films vor ein paar Jahren, weiß gar nicht, wann ich den zum ersten Mal geschaut habe, aber das Gefühl hatte, dass das auf dem Poster und in den Trailern vielleicht ein bisschen mehr verspricht, als dann tatsächlich umgesetzt wird.
Das heißt, du hast ihn damals gesehen, hast du ihn jetzt nochmal geguckt? Oder?
Ja, ich habe ihn echt, also ich glaube, ich habe ihn irgendwann, irgendwo war vielleicht zu streamen oder irgendwo habe ich ihn gesehen. Ich habe ihn nicht im Kino gesehen und dann habe ich ihn gestern extra für diesen Podcast nochmal geschaut, weil ich natürlich hier in meinem Debüt bei Leinwandliebe perfekt vorbereitet sein möchte.
Ja, wie hat denn dieser Film auf euch gewirkt? Weil ich fand so ein bisschen so das, also dieser Film hat für mich so wieder dieses klassische Klischee, sage ich mal so, okay, wenn ich am Anfang des Films gestanden hätte, basiert auf wahren Begebenheiten, hätte ich das alles irgendwie nicht geglaubt. So, das ist schon wieder irgendwie so unglaublich, dass man es irgendwie nicht für wahr halten möchte, weil irgendwie da 12 Männer in den Krieg ziehen, 6 davon reiten dann irgendwie noch mit Pferden durch die Gegend und irgendwie der Einzige, der von den Soldaten irgendwie tatsächlich mal schwerer verwundet wird, ist am Ende irgendwie ein Captain, gespielt von Michael Shannon, aber ansonsten überleben sie es alle ohne größere Verletzungen und sonst irgendwas. Dafür fallen die Afghaner und die Taliban irgendwie in Reihen um und es ist ja wirklich, also ich hatte teilweise echt so das Gefühl, es ist wie so ein, so als wenn die alle in die Stormtrooper-Schule gegangen sind und die Amerikaner gepflegt irgendwie verfehlen. Das fand ich ehrlich gesagt immer ein bisschen schwierig an dem Film.
Ja, also das würde ich auch sofort unterschreiben. Es gibt einige Sachen, die an dem Film wirklich sehr, sehr schwierig sind und irgendwie übertrieben wirken oder fast schon albern wirken. Ich würde aber auf jeden Fall auch Jenny recht geben, dass ich die Ausgangssituation eigentlich spannend finde, aus mehreren Gründen. Also einmal, weil ich das mit den Pferden, das ist halt klar, es wirkt vielleicht ein bisschen amüsant auf den ersten Blick und kann schnell albern wirken, je nachdem, wie es halt dann irgendwie inszeniert wird, aber es unterscheidet den Film auf jeden Fall schon von anderen Kriegsfilmen vergleichbaren. Und was ich auch spannend finde, ist eigentlich diese Sache mit diesem unerfahrenen Captain, der von Chris Hemsworth gespielt wird, weil das halt eben ich jetzt nicht bei so einem Film jetzt nicht erwartet hätte, sondern ich hätte halt eigentlich erwartet, dass der Captain dann halt quasi so ein natürlich der beste und tollste und coolste überhaupt ist. Und das ist er irgendwie natürlich auch trotzdem, aber prinzipiell wäre das eigentlich spannend zu sehen, wie sich halt so ein unerfahrener Captain halt in so einer Situation schlägt. Ob sie dann viel draus machen in dem Film, ist die andere Frage. Und ich würde sagen, eher nein, aber trotzdem.
Ja, ich fand auch die Idee mit Hemsworth als unerfahrenem Captain sehr spannend. Aber dann kommt er eben schon rein und ist quasi das Strategiegenie, weil er viele Bücher gelesen hat. Und man weiß eigentlich dann, wie das weitergehen muss. Und alle rennen die ganze Zeit, ohne Deckung zu nehmen, irgendwie in den Kampf. Das fand ich auch bisweilen sehr seltsam. Insgesamt hatte ich so ein bisschen das Problem, dass einerseits die Grundsituation den Boden bietet für einen komplett übertriebenen Actionknaller, meinetwegen auch in 80er-Jahre-Tradition, so, also wo man wirklich gar keinen Realismus mehr so richtig hat, sondern wirklich so unbesiegbare Helden, die in absurden Situationen, in vielleicht auch gut inszenierten Action-Szenen
ob ein bisschen die, Rambo-mäßig.
Genau,
ne?
Rambo-mäßig, aber eben die späteren Rambo-Sequels eher als der erste Film. Und das ist da, diese Situation, weil anders ist vielleicht auch der Pathos der Geschichte schwerer zu ertragen. Aber der Film eben selbst nimmt das, oder das Drehbuch, geht das alles mit einem ungeheuren Ernst an und versucht irgendwie eine wirklich wahre, wichtige Geschichte aus den Tagen nach dem 11. September zu erzählen. Und das ist so eine Diskrepanz, die sich für mich in dem Film nie auflöst. Also ich hätte nichts dagegen, so super Hemsworth auf dem Pferd zu sehen, wie er irgendwie gesichtslose Menschen niedermäht. Prinzipiell, aber gleichzeitig gibt der Film sich dem ja nicht hin. Ja, oben ohne auf jeden Fall, bitte. Ich will nicht oberflächlich wirken, aber das ist eine wichtige Voraussetzung.
Ja, aber da gebe ich dir absolut recht, Jenny. Also das war auch so irgendwie mein größtes Problem. Da wusste dieses Drehbuch, glaube ich, auch nie so richtig, was es sein sollte. Weil ich glaube, die Schwierigkeit wäre wahrscheinlich auch gewesen, ist als so übertriebenen 80s-Action-Flick irgendwie darzustellen, hätte wahrscheinlich wieder sehr so das Ansehen der Veteranen irgendwie gekränkt. So, ne? Weil gerade wenn es halt so eine wahre Begebenheit ist, muss man ja immer aufpassen, wie man sowas angeht. Und ich glaube, da hatten sie halt zu sehr Angst, dass die Leute dann sagen, naja, kommt, ey, also jetzt wird es echt ein bisschen zu übertrieben, so. Und gleichzeitig gebe ich dir auch recht, dass so diese ernsten Töne, das passt irgendwie auch nicht, weil ich muss auch sagen, dieser Film dafür, dass es irgendwie um einen unerfahrenen Captain geht, so, also die ganzen Charaktere waren mir alle total egal. Also ich konnte mir bis heute nicht merken, dass Chris Hemsworth Captain Mitch Nelson heißt, weil keiner dieser Charaktere hat irgendwie einen bleibenden Eindruck bei mir hinterlassen, außer, das muss ich jetzt mal an dieser Stelle sagen, der böse Al-Qaida-Boss, den sie da irgendwie umbringen wollen, weil ich bei dem die ganze Zeit gedacht habe, Mensch, der hätte im Live-Action Aladdin den Jafar spielen sollen, weil der hatte irgendwie so eine Ausstrahlung für mich, das hatte irgendwie gepasst, aber ansonsten die Charaktere für so ein Kriegsdrama, was auch, sind mir diese Charaktere alle so dermaßen egal gewesen, dass ich es echt schon schade fand.
Ja, die werden halt alle nur mit so zwei, drei groben Pinselstrichen umrissen. Das, am allerdeutlichsten vielleicht wurde es dann für mich daran, es gibt dann einen natürlich, der trägt eine Brille und den sieht man an einer Stelle dann auch ein Buch lesen, weil natürlich Brillenträger lesen Bücher, ist ja klar. So, und dann gibt's halt, dann der eine, der freundet sich mit so einem afghanischen Jungen an und aber wie die jetzt alle heißen oder was die irgendwie sonst, wie die sonst so ticken, die bleiben natürlich alle austauschbar. Und dann gibt's noch den einen mit der schönen Frisur, da erinnere ich mich gerade auch noch dran. Aber also irgendwie, klar, das ist nicht der Film, wo du jetzt irgendwie ein starkes Charakterporträt von diesen Soldaten bekommst. Und nochmal zurück sozusagen auf die auf das, was der Film über Krieg und sowas zu sagen hat. Ich fand es auch wahnsinnig viel zu simpel alles gehalten. Und das ist so schwarz-weiß gezeichnet alles und dieser ganze Konflikt in Afghanistan und diese ganze, also beziehungsweise allgemein, alles um den 11. September drumherum, das ist alles andere als schwarz-weiß und das wird wirklich, machen sich im Film viel zu einfach, dass sozusagen die Amerikaner die strahlenden Helden sind. Und natürlich sind die Taliban eine Terrororganisation und so, aber die werden halt auch in dem Film einfach als so unfassbar böse dargestellt und so quasi, also es ist so eindimensional alles. Das ist auch irgendwie einfach nur, wenn man wirklich selber patriotischer Amerikaner ist, kann man, glaube ich, mit diesem Film wirklich mitfiebern irgendwie, wenn man dann denkt, ja, endlich zeigt es immer jemand. Und es ist wirklich, dafür, dass der Film erst so spät gedreht wurde, man hätte eigentlich das Gefühl, der wurde quasi wirklich ein Jahr direkt nach 9/11 gedreht, weil der irgendwie noch so von dieser Empörung und diesem Gefühl, dass auf eigenem Boden angegriffen worden seins irgendwie, der ist davon so durchdrungen, dass man irgendwie das Gefühl hat, das ist der einzige Grund, warum es diesen Film überhaupt gibt. Also ging es mir zumindest.
Ja, ich hatte auch das Gefühl, ich würde dir auf jeden Fall zustimmen. Er wirkt so, als würde er die ersten Monate der unmittelbaren Reaktion irgendwie auch so reinsprechen, als wäre das was Gutes gewesen, dieser Rache da zu vollziehen, weil am Ende gibt es ja dann diese diversen Dialoge darüber, aber jetzt ist die Politik dran und muss den Rest liefern und die Führung und die da oben sozusagen, und damit absolutiert der Film sich ja schon, wenn es dann um das Problem geht, ja, wie lange dauert dieser Krieg denn eigentlich am Ende? Und das ist so eine seltsame ideologische Haltung. Einerseits wollen sie den Afghanistan-Krieg innerhalb dieses ersten Einsatzes heroisieren und die Soldaten abfeiern, und gleichzeitig wollen sie aber auch sich irgendwie freisprechen, dass dieses ganze Ding ein Riesenproblem wurde für die USA und auch für den Rest der Welt.
Absolut. Und dann gibt es dieses wahnsinnig pathetische und ich meine, wirklich gut inszenierte, da kann man nichts gegen sagen. Die Action-Szenen fand ich wirklich stark gemacht. Und es gab auch wirklich starke Bilder und sowas, das möchte ich gar nicht in Abrede stellen, aber du hast dieses wahnsinnig pathetische Finale, und wo Chris Hemsworth halt um sich ballernd auf dem Pferd quasi den Krieg im Alleingang gewinnt, so ungefähr. Und dann kommt danach aber noch so ein kurzer Anstrich, ach ja, übrigens, aber Krieg ist eigentlich schlecht. Ja, wir feiern das zwar hier gerade total ab und so, und dann danach kommt aber noch so, ja, und eigentlich ist es aber schlecht. Und dann sieht man irgendwie, wie die ganzen, alles zerstört, und dann rennt so ein Pferd in Zeitlupe durchs Bild und so, und dann so, je, die armen Pferde und so. Es ist irgendwie, der versucht so, beides zu schaffen. Der versucht sozusagen, ein Kriegsfilm zu sein, der sozusagen so die Soldaten feiert und die Rache, sozusagen die verdiente, in Anführungszeichen, Rache an den Taliban und Al-Qaida abfeiert, und dann gleichzeitig aber noch sozusagen noch so im Nachklang dann noch zu sagen, ja, aber eigentlich ist das alles auch gar nicht so toll, und das funktioniert halt auch nicht. Das ist irgendwie, man kann das nicht, man kriegt nicht beides hin, oder zumindest in diesem Film.
Vor allen Dingen, was ich halt auch interessant fand, dass dann, weil du sagtest so, sie zelebrieren hier so nach dem Motto, wir gewinnen jetzt mit Pferden und 12 Mann den gesamten Krieg, dann gibt es ja zum Schluss noch dieses berühmte Zitat, was so gefühlt in jedem Kriegsfilm fällt, so, ja, wir haben die Schlacht gewonnen, aber noch nicht den Krieg. Und so, wo du dir auch denkst, so, ah ja, okay, das muss hier zum Schluss noch mal rein, damit irgendein Zuschauer dann auch noch mitkriegt, okay, der Afghanistan-Krieg wurde jetzt nicht von diesen Supermännern gewonnen, sondern, also ja, es ist schon so ein sehr amerikanischer Kriegsfilm, so, ne, der das halt so wirklich so dermaßen abfeiert. Und ich glaube, gerade da liegt halt auch so ein bisschen die Gefahr in diesem Film, so, ne, dass es halt wirklich so diese, wie Superhelden daherkommen. Und ich meine, dann hast du auch noch so einen Chris Hemsworth, der als Thor halt irgendwie zur Berühmtheit kommt, und du hast das Gefühl, hier, eigentlich fehlt ihm nur noch der Hammer, und dann könnte er schon irgendwie wieder loslegen, hier Avengers-Style.
Ja, nur eine kleine interessante Sache, die mir jetzt erst so richtig aufgefallen ist, bei diesem ganzen Pferdemotiv. Das ist natürlich cool, so theoretisch als Action-Idee, aber was ich interessant fand, war, dass Pferde in Kriegsfilmen ja, also wenn es um moderne Kriegsführung geht, so ab dem Ersten Weltkrieg, ja eher, wenn die dann auftauchen, häufig eher so als in solchen Momenten auftauchen, wo es um den Verlust von Unschuld und um Tragödie und alles ist furchtbar geht. Also ich denke da an zum Beispiel Jarhead. Da gibt's, glaube ich, soweit ich mich erinnere, ich habe ihn sehr lange nicht mehr gesehen, eine berühmte Szene, wo ein Pferd irgendwie durch die Gegend rennt, oder aber die diversen Pferde, die in Filmen über den Ersten Weltkrieg durch das No Man's Land rennen, zum Beispiel natürlich ganz berühmt der tolle Steven Spielberg-Film War Horse, den ich bis ans Ende verteidigen werde, aber auch natürlich 1917. Und hier hat man diese Idee, dass die Pferde diese eher was anderes repräsentieren, nicht das, was kaputt geht im Krieg, das Unnatürliche im Grunde, dass das Natürliche als das Pferd die Freiheit quasi zermalmt. Das ist ja eher das Motiv bei Pferden im Krieg, ja. Sondern hier ist es, dass eben dieser Cowboy-Ding, diese Wildheit, der Mensch der Amerikaner zügelt die wilde Fremde, und in dem Fall ist das eben mit Hilfe von massiver Luftunterstützung. Die Fremde in Afghanistan. Das war auch einer der interessantesten Aspekte für mich, dass einerseits die heroischen Pferdesoldaten gezeigt werden, die mit minimalen Waffen da irgendwie vorgehen gegen Panzer, und dann, ach übrigens, Anruf da oben, Bombe und Schluss.
Genau, ja. Ja, vor allem, ich fand es auch interessant, dass ja diese Soldaten zum Anfang gezeigt werden, wie jetzt, wir müssen mit Pferden durch die Gegend reiten, so nach dem Motto, wir können, also, der eine erzählt ja auch noch, er hat irgendwann mal, als er klein war, irgendwie auf dem Pferd gesessen und innerhalb von 2 Minuten sind sie aber perfekt darin, Pferde selbst durch die größten Schießereien zu schicken. So, das war halt wirklich so dieser absolute Traum von Cowboys irgendwie in einen Kriegsfilm gepackt. Und ja, das mit den Flugzeugen und den Bomben, das hat natürlich dann einfach auch nochmal wieder so ein bisschen diese militärische Überlegenheit gezeigt. So, ne, wir können eigentlich blind irgendwas zerstören, ohne dass wir eigentlich direkt vor Ort sein müssen. Ne? Da gibt es ja diesen, ich glaube, der heißt Good Kill mit Ethan Hawke, so ein Film über so einen Drohnenpiloten, der das Thema halt, finde ich, sehr, sehr gut auch nochmal so widerspiegelt. So, der sitzt quasi in seinem kleinen Häuschen irgendwo in Texas in seinem Militärstützpunkt und steuert halt diese Drohne da über Afghanistan. Und hier nehmen sie das ja ähnlich nochmal auf. Aber gleichzeitig ist ja dann hier auch, ich weiß noch, die erste Szene, in der Chris Hemsworth versucht, so einen Bombenangriff zu starten, dann haben sie nicht die richtigen Koordinaten und dann aus welchen Gründen auch immer muss er dann halt irgendwie nochmal 300 Meter Richtung Feind rennen und dann unter Feindbeschuss telefonieren und dann hat er die richtigen Koordinaten. Also auch das war wieder so ein Element des Films, wo ich hier gedacht habe, okay, also dann ruft doch einfach ständig die ganze Zeit einfach nur eure Flieger da an und bombardiert alles kaputt.
Aber da hätte man natürlich nicht die heroische Pferde-Action.
Ja, genau.
Ja, ja.
Gehen wir aber vielleicht nochmal auf Hemsworth ein. Wir haben ja, ich meine, wenn wir es mal so sehen, ist es ja ein recht hochkarätig besetzter Film. Also zumindest vor allen Dingen, irgendwie habe ich das Gefühl, so vor allen Dingen mit Leuten aus eben Comic-Verfilmung, was vielleicht irgendwie auch irgendwie dazu. Wir haben Michael Peña in einer Rolle, den wir aus Ant-Man kennen. Wir haben Michael Shannon, der zuletzt als General Zod irgendwie Superman Schwierigkeiten gemacht hat. Jetzt halt auch Chris Hemsworth in der Hauptrolle. Ich glaube, William Fichtner, der ja auch irgendwie als Comic-Bösewicht irgendwo mal zugegen war, glaube ich, ist auch mit
in The Dark Knight war er zumindest auch.
Stimmt, ja.
Am Anfang den.
Und wir haben es jetzt zwar schon gesagt, so, okay, die ganzen Charaktere sind uns jetzt nicht so wirklich irgendwie in Erinnerung geblieben, aber gibt es irgendwas, was wir noch zu den Schauspielern zu sagen haben?
Ich wollte nur ein Lob aussprechen, weil er bisher noch nicht genannt wurde, an Navid Negaban, der den General Dostum spielt. Der war ein hervorragender Bösewicht in den ersten Staffeln von Homeland. Und an dieser Stelle Shoutout an den Warlord. Der hat die reale Frisur von Dostum sehr gut nachgemacht.
Das ist schon mal gut. Ich wollte sagen, dass ich meine, was man immerhin dadurch gewährleistet, dass man so ziemlich prominente Namen und Gesichter in diesen Figuren hat, dass die trotzdem denen halt so eine gewisse, naja, Tiefe vielleicht nicht, aber zumindest so, dass du die Figur wenigstens in Erinnerung behältst und dass die halt einfach schnell auch zum Leben erwecken. Also wenn du halt, was ich ganz interessant fand, war auch, dass halt einige Schauspieler hier wirklich ein bisschen gegen den Strich besetzt wurden. Ich komme jetzt gerade nicht auf den Namen, aber der eine Schauspieler, der auch den anderen General gespielt hat, ist eigentlich jemand, den man sonst auch, Rob Riggle heißt er, den man eigentlich sonst nur aus Komödien kennt, der halt sozusagen immer so wahnsinnig grobe, laute, prollige Figuren spielt und den halt sozusagen hier mal in so einer ernsten Rolle als General zu sehen, fand ich ganz interessant. Michael Peña sieht man auch nicht so häufig in ernsten Rollen. Und die haben das aber alle schon, also die schaffen das dann auf jeden Fall, diese Figuren, so eindimensional sie auch sein müssen, wenigstens mit so einem gewissen Leben zu füllen, weil sie halt einfach auch bekannte Gesichter sind und erfahrene Schauspieler.
Ja, aber zum Beispiel gerade so Michael Shannon, so den ich ja auch als Schauspieler eigentlich sehr gerne sehe, der ist für mich komplett unterfordert in diesem Film. So. Also da sind wir wieder an diesem Punkt, wo wir vorhin schon auch mit Jenny waren. So, man hätte es entweder als puren Actionfilm oder irgendwie als Drama machen müssen. Und ich finde, so für den Cast, den man hat, wäre mir das Drama lieber gewesen. Aber so für das Drehbuch an sich wäre, glaube ich, einfacher gewesen, einfach so einen komplett überdrehten Actionfilm zu machen. Und damit gehen wir doch mal auf die Action ein. Wir haben es jetzt schon so ein bisschen angesprochen. Wie fandet ihr denn die Action-Set-Pieces in dem Film?
Also ich war schon ziemlich enttäuscht, nicht nur, weil die Pferde zu wenig vorkamen, sondern erst am Ende so richtig diese, gab es ja dann diesen langen Tracking-Shot, wo sie da gemeinsam die Kavallerie da stürmt ins Tal. Mein Problem war so ein bisschen, ich hatte das Gefühl, da wird in so, sage ich mal, Klischee wäre wahrscheinlich negativ, aber in so klassischen Bildern des modernen Kriegsfilms gedacht, irgendwelche Figuren im aufgewirbelten Sand, die sich herausstellen und eben, ich weiß nicht, die Bilder wirkten einprägsam, da hat auf jeden Fall jemand Black Hawk Down geschaut, aber mein Problem war so ein bisschen, dass die Verbindung dieser Bilder und die Kreation sozusagen des Raumes, der daraus entsteht, also dieses Gefühl, aha, es ist zwar Chaos in dieser Szene, weil alle aufeinander schießen und man weiß nicht genau, wo jeder steht, aber es ist trotzdem eine gewisse Übersicht da. Also man hat, das hat mir gefehlt oft. Also ich hatte manchmal, fand ich es doch sehr schwer herauszufinden, wer schießt jetzt eigentlich auf wen, wo befinden die sich da an irgendeinem Hügel oder so, wo sind jetzt eigentlich die verschiedenen getrennten Teilteams positioniert zueinander im Verhältnis, einfach damit man so ein Gefühl dafür bekommt. Und da hatte ich das Gefühl, es wird eher in Bildern gedacht, in aufgesprengten Autos, irgendwelche Kugeln, die in Wänden eintreffen und dann gibt's halt so eine fette Staubexplosion und was man eben so in solchen Kriegsfilmen immer so sieht, in modernen vor allem dann natürlich. Und es wird aber, sie haben, er hat, also der Schnitt, da gab's echte Probleme, das so in Verbindung zu setzen, fand ich, dafür, dass die Action ja schon eine wichtige Rolle in dem Kriegsfilm spielt.
Ich glaube, es liegt so ein bisschen daran, dass der Regisseur ist ein Däne, Nikolaj Fulci, glaube ich. Das ist ja sein erster großer Film und er kommt halt aus der Werbung, wenn ich das richtig verstanden habe. Und das merkt man solchen Leuten dann immer schon an, weil sie mehr halt so in großen Bildern denken, aber die dann oftmals nicht so für längere Zeit irgendwie verbinden können. Weil für mich war die Action auch, also ja, es war schon irgendwie alles gut und bombastisch und groß, aber irgendwann war es halt auch gefühlt immer wieder die gleiche Szene, nur in einem leicht veränderten Setting und es wird halt wieder geballert ohne Ende und wie du schon richtig sagst, Jenny, du weißt gar nicht mehr irgendwie, wann wer wen irgendwie beschießt und wieso, weshalb. Und was mich auch die ganze Zeit gewundert hat, warum keiner von den amerikanischen Soldaten auch jemals auf die Idee kommt, einen Helm zu tragen. Also das ist so, das ist irgendwie so Grundausbildung 101, dass du im Einsatz irgendwie einen Helm trägst, weil also, es war echt sehr, sehr merkwürdig. Und
ja, da würde man die Leute halt nicht mehr erkennen. Ne? Das ist immer dasselbe Problem. Ja, also ich habe ja vorhin schon gesagt, ich fand tatsächlich ja diese finale Action-Szene zumindest ziemlich gut inszeniert und ziemlich schmissig und stark gefilmt und so. Trotzdem habe ich auch das Problem damit, was bei uns auch schon ein bisschen angeklungen ist, dass es halt eigentlich so eine Schießbude ist. Also wie, das ist so ein bisschen wie in so einem bei Call of Duty oder sowas, und wenn du da so quasi so eine die Einzelplayer-Kampagne spielst und halt quasi einfach so 100 Gegner einfach in der Sekunde wegballerst oder so, also so, und halt ohne dass man wirklich das Gefühl hat, es besteht hier eine Gefahr für die amerikanischen Soldaten. Also die einzigen, die halt irgendwie abgeschossen werden, sind die bösen Taliban. Ab und zu fällt nochmal einer von den verbündeten afghanischen Soldaten, weil die sich blöd verhalten und von den Amerikanern erst gezeigt werden müssen, wie das wirklich geht und so. Aber halt den 12 Amerikanern passiert halt eigentlich nichts und man hat auch eigentlich nie das Gefühl, dass jetzt irgendwie da, dass irgendjemand wirklich in Gefahr schwebt oder sowas von den Helden oder von den Hauptfiguren. Und das nimmt dem Ganzen natürlich so ein bisschen die Wucht, die es haben könnte. Und halt noch dazu, was ich ja auch schon gesagt hatte, wenn das jetzt sozusagen nicht in so einem problematischen Krieg und Amerika-Hurra-Setting oder Kontext wäre, dann hätte ich diese Action-Szene vielleicht auch noch mehr genießen können, als so wie es in dem Film jetzt war.
Gut, dann würde ich sagen, kommen wir vielleicht mal zu einem abschließenden Fazit. Und Jenny, ich weiß, es wird dir wahrscheinlich schwerfallen, aber ich erwarte auch von dir eine Wertung in unserem 5-Sterne-System. Also von daher, was würdest du dem Film geben, jetzt wo du ihn ja auch noch sogar ein zweites Mal gesehen hast? Und was ist so dein abschließendes Fazit dazu?
Also ich würde ihm 1,5 Sterne geben, glaube ich. Ich mag Chris Hemsworth grundsätzlich als Präsenz. Ich habe das Gefühl, ja, wenn er da ist, selbst wenn er einen flachen Charakter spielt, dann gehe ich irgendwie mit, selbst in solchen Filmen. Aber habe das Gefühl, dass hier einfach an vielen Stellen viel falsch gelaufen ist. Also weder als Kriegsfilm befriedigt es, um mal so auf einem ganz basalen Level der Befriedigung zu sprechen, noch als Actionfilm überzeugt es handwerklich. Und das bricht ihm dann schon das Genick, so wie Tyler Wake in Tyler Wake Extraction.
Julius? ja, also ich fand das handwerklich alles okay, deswegen bin ich da längst nicht so negativ, also meine Wertung ist zumindest nicht ganz so negativ wie von Jenny, also ich würde so nicht 2,5 geben, weil das halt für mich genauso in der Mitte ist, also es ist halt so, es gibt Sachen, die gut sind, es gibt Sachen, die schlecht sind und schlussendlich kommt dann halt irgendwie was raus, was irgendwie weder das eine noch das andere ist und ein bisschen schade, ja.
Na, dann platziere ich mich genau zwischen euch und sage 2 Sterne, weil wie gesagt, ich muss auch sagen, der Film war mir zu lang. Also der geht ja irgendwie knapp über 2 Stunden und ich glaube, wenn das so ein glatter 90-Minüter gewesen wäre, wo du vielleicht irgendwie einfach ein, zwei von diesen sich wiederholenden Actionsequenzen weglässt oder vielleicht tatsächlich einfach irgendwie ein paar eh nicht so starke Charaktermomente weglässt und noch mehr Action reinballerst, dann hätte mir das eher gefallen. Ich glaube, ich bleibe da bei Jenny und sage, wenn sie hätten das so als 80s-Action-Movie à la, ich weiß nicht, ist das Rambo 3, wo er auch in Afghanistan kämpft?
Ja.
Ja, so das, weil Rambo 3 ist schon irgendwo gute Unterhaltung. Und wenn sie sowas gemacht hätten, dann noch mit Chris Hemsworth, hätte ich gesagt, jawohl, richtig guter Actionfilm, hat mich gut unterhalten. Gut, dann kommen wir mal von einem Kriegs-Action-Film zu einem normalen Actionfilm, der ja so viel Marvel-Einfluss hat, aber trotzdem irgendwie kein Marvel-Film ist, nämlich Tyler Extraction oder einfach nur Extraction, produziert von den Russo-Brüdern, die wir ja von Infinity und Endgame kennen, die ja auch Captain America Civil War gemacht haben. Joe Russo hat auch das Drehbuch geschrieben. Der Regisseur ist Sam Hargrave, der war Stunt-Koordinator bei Civil War, Infinity War und Endgame, feiert hier jetzt quasi sein Regiedebüt. Und ja, in der Hauptrolle haben wir, wie schon anfangs erwähnt, Thor himself, Chris Hemsworth. Jenny, sag uns noch mal kurz, worum geht's in Tyler Extraction?
Ja, Tyler Rake ist ein international agierender Söldner, der in seiner Freizeit von australischen Klippen springt und am Boden von Seen meditiert. Er ist also rein so, sein Leben besteht eigentlich nur noch aus Töten. Er hat einen großen Verlust hinter sich. Das wird in Flashbacks angedeutet, dass da familiär etwas ganz Schlimmes passiert ist und dementsprechend widmet er sich nur noch dem Alkohol und den Kugeln. Und dann kriegt er den Auftrag, in Bangladesch, speziell in Dhaka, einen indischen Jungen und Sohn eines Drogenbosses zu retten, zu extracten, weil der nämlich von einem rivalisierenden Drogenboss entführt wurde. Also auf der einen Seite steht der größte indische Drogenboss, der ist im Knast und gibt über den Knast hinaus diesen Auftrag. Und auf der anderen Seite ist der größte Drogenboss in Bangladesch, der dessen Sohn entführt hat. Und mittendrin ist Tyler Wake, der dann mit seinem Team, aber bald auch eben allein mehr oder weniger diesen Sohn durch den Großstadtdschungel hinausführen muss. Mit vielen, vielen Toten, die am Wegesrand liegen bleiben.
Ja, allerdings.
Ja, was sagen wir zu dem Ding?
Also für mich ist das ein sehr interessanter Kontrast gewesen, denn ich habe natürlich Tyler Rake zuerst geschaut, weil es ihn zuerst bei Netflix gab und 12 Strong jetzt erst seit Wochenende, wo der bei Netflix erschienen ist. Ich fand das aber sehr interessant, weil tatsächlich sozusagen Tyler Rake war für mich so weit entfernt von der Realität schon, dass ich das mehr genießen konnte. Und auch wenn das auch furchtbar problematisch eigentlich ist bei Tyler Rake, wieder quasi diese ganzen, wie Bangladesch und wie Indien dargestellt werden, dass es eigentlich keine einzige gute Figur gibt, die nicht weiß ist oder sozusagen ein Amerikaner oder Australier ist. Das ist alles ganz, ganz problematisch und ganz, ganz furchtbar. Und trotzdem ist der Film für mich genauso eher in diese Richtung gewesen, wie wir jetzt gerade bei 12 Stone gesagt haben. Der ist für mich eher so wie so ein 80er-Actionfilm, so ein Kommando oder Rambo oder sowas gewesen. Dass ich das da nicht so, dass es mich da nicht so gestört hat, dass dieser Film auch in der Darstellung von Gut und Böse und Schwarz und Weiß, teilweise sozusagen sogar wenn man auf Hautfarben leider bezogen, sehr, sehr problematische Inhalte vermittelt sozusagen, oder zumindest, dass man da so reinlesen kann.
Na, für mich zeigt der eher Potenzial, als dass ich jetzt wirklich Freude an dem Film hatte. Also ich habe mich über die Action-Szenen grundsätzlich schon gefreut, einfach weil die zum Beispiel gerade, wenn man ihn nach 12 Strong schaut, was ich gestern nochmal gemacht habe, also weil ich mich auch nicht mehr so gut an Tyler Rake erinnern konnte, Tyler Rake schon um Welten besser ist als das, was man so im amerikanischen Mainstream Kino bei der Action-Inszenierung häufig sieht, einfach weil eben viel also der Schnitt eher um die Action herum passiert als zwischendurch, was bei amerikanischen Filmen häufig ein Problem ist. Und das hat mir schon gefallen, aber mein Problem war so ein bisschen das, und jetzt wirklich, glaube ich, super oberflächlich, auch nach meinen Statements zu 12 Strong, dass die viel zu viel geredet haben in dem Film und mich die Figuren wirklich null interessiert haben. Also ich will ja kein Charakterdrama sehen mit Tyler Rake oder so, wo jede Figur irgendwie ausgearbeitet wird, sondern ich will ja einfach nur in Actionfilmen am liebsten vielleicht auch einfach präzise Skizzen von Figuren, die irgendwie herausstechen. Und das reicht ja häufig schon. Aber hier hat man eben wenig aussagekräftige Figuren, die trotzdem ellenlange Szenen haben, in denen sie heulen. So die John McClane Gedächtnis-Heul-Szene muss es natürlich auch geben, anscheinend. Und da habe ich mich schon gefragt. Also einerseits so simpel in der Darstellung der Bösewichte und überhaupt von ganz Bangladesch und auch Indien, Kinder vom Dach werfen und so weiter und so fort. Und andererseits dann aber so einen auf Trauma und Sensibilität machen, das ging für mich nicht wirklich zusammen.
Vor allem, wenn man sich anschaut, ist sozusagen Tyler Rake, die Figur wird gebrochen dargestellt, weil es da sozusagen in der Familie einen Verlust gab, aber auf der anderen Seite werden halt sozusagen, wird halt die Gewalt gegen Kinder in Indien sozusagen nur als, oder in Bangladesch nur als purer Schockmoment sozusagen verwendet. Also auch das ist so ein sehr unschöner Kontrast, der sich da irgendwie ergibt. Also das ist wirklich, gibt leider so Momente oder so Aussagen, die da irgendwie, oder nicht Aussagen, aber halt so, es gibt leider einfach so problematische thematische Aspekte an dem Film.
Ich finde, man merkt halt so, dass die Russos da wirklich aus diesem Comic-Genre kommen, so, weil sie das Ganze wie so ein, ja, wie so ein Comic-Film auch irgendwie angehen. Und da hatte ich so das Gefühl, so, okay, wir gehen nach Indien und wir gehen nach Bangladesch einfach nur, weil es halt irgendwie cool aussieht, weil es mal ein anderes Setting ist. Aber da hat man sich, glaube ich, nicht so wirklich Gedanken darüber gemacht, wie man das jetzt alles so inszeniert. Und für mich ist bei diesem Film, da gebe ich Jenny auch wieder recht, so, es ist halt wirklich zu viel Gelaber an einigen Stellen, so mit Charakteren, die mir auch ehrlich gesagt am Arsch vorbeigehen, weil so diese ganze Beziehung zwischen Tyler und diesem Jungen, den er da rettet, diesen Ovi, die müssen ja quasi wie so ein Tag-Team dann irgendwie durch die Gegend rennen. Das hat mich immer so ein bisschen so an Videospiele erinnert, wenn irgendwie du so eine Mission hast, okay, muss jetzt Person A beschützen und die ganze Zeit irgendwie mit dir mitschleppen. Und da hatte ich so ein bisschen das Gefühl, okay, die Russos haben offensichtlich irgendwann mal Man on Fire mit Denzel Washington und Dakota Fanning gesehen, wo es ja so in die ähnliche Richtung geht. Er spielt ja ihren Beschützer, dann wird sie irgendwie entführt und er muss sie halt suchen gehen. Und dann haben sie offensichtlich auch noch sehr viel John Wick geguckt und sich gesagt, okay, perfekt, wir machen daraus irgendwie einen Film. Deswegen haben sie es auch genau wie bei John Wick gemacht und gesagt, okay, der Stuntmensch wird jetzt Regisseur. Und das ist wieder so der einzige Punkt, wo ich sage, okay, da funktioniert Extraction für mich ist halt die Action. Also vor allen Dingen, ich glaube, es gibt so nach 40, 45 Minuten so eine fast 10-minütige One-Take-Einlage, also wo wirklich ohne Schnitt irgendwie gearbeitet wird, wo sich Tyler durch so ein Haus kämpft mit mehreren Gegnern. Das war so eine Actionsequenz, die fand ich da wirklich wieder sehr, sehr stark. Nur leider war das für mich dann auch schon wieder so der Höhepunkt des Films, weil danach war es wieder nur so, okay, Headshot 1, Headshot 2 und jetzt noch in die Brust und dann wieder Headshot. Und irgendwann wurde es da auch für mich wieder zu monoton von der Action her.
Absolut, da stimme ich dir auch sofort zu. Also ich habe zu diesem Zeitpunkt, erinnere mich noch gut dran, wie ich gedacht habe, wow, okay, das ist wirklich richtig, richtig gute Action. Das könnte wirklich ein richtig guter Actionfilm werden. Auch diese Verfolgungsjagd, die dann so aus dem Auto heraus gefilmt ist und so, alles auch in einer Einstellung, das ist schon wirklich, wirklich gut gewesen. Aber dann gerade, je länger der Film dann gedauert hat, desto mehr hat er dann auch an Schwung verloren, weil dann kam halt irgendwie wieder Charaktermomente, die ja nicht so richtig interessieren. Dann kam halt am Schluss diese wahnsinnig lange Ballerei auf dieser Brücke, die halt einfach wirklich nicht aufhört und dann halt irgendwie dann auch dann schnell auch in so bekannte Versatzstücke, nur noch aus so bekannten Versatzstücken besteht. Und man weiß eigentlich dann immer genau, was passiert. Jetzt passiert das, jetzt kommt der und jetzt dreht er sich um und dann kommt und so. Und also dann wurde es halt auch leider einfach sehr typisch und sehr so quasi so runtergekurbelt, ohne wirklich kreative Idee oder irgendwie, dass er das den Film halt vorher noch so stark gemacht hat, fehlte dann halt eben auch. Dann war es halt auch relativ konventionell inszenierte Action. Also jetzt nicht schlecht, aber halt eben auch nicht besonders gut. Und dafür ging dann der Film einfach auch zu lange.
Ja, die interessantesten Ideen werden einfach viel zu früh verschossen, was so die Choreografie und die Szenarios angeht. Also ein was ich zum Beispiel schon mochte, war dieser Kampf gleich am Anfang, als er ihn zum ersten Mal aus dem Unterschlupf der Bösewichte befreit und dann natürlich auch der Rächen zum Einsatz kommt, um jemanden zu ermorden, was bei Tyler Rake unbedingt dazugehören muss. Finde ich super. Ich hoffe, er macht das jetzt immer. Aber also da gibt's noch sehr viel Variation. Also erst hat man so Hand-to-Hand-Combat, dann gibt's so Gun-Fu, eben was von sehr stark von John Wick inspiriert ist. Das heißt, die Maschinengewehre in diesem Fall werden ja eingesetzt, fast wie Fäuste, mit sehr präzisen Nahkampfaktionen, was bei Gewehren ja eigentlich jetzt nicht unbedingt so zu erwarten wäre. Und dann gibt's die Verfolgungsjagd, die fand ich nicht so toll, weil ich kein Fan von digital zusammengeschnittenen One-Shots bin. Das holt mich immer raus, dann denke ich wirklich, ich bin ein Videospiel und jeder ist unverletzbar. So, weil die Choreografie muss ja beendet werden. Aber dann eigentlich der Höhepunkt ist für mich war, wo er dann wirklich auch mit dem, wie heißt er, dem Sicherheitschef von dem indischen Drogenboss kämpft. Das war eigentlich meine Lieblingsfigur, nämlich der wird gespielt von Randy Puda, der heißt Sachu Raff, die Figur. Und das ist ja der gleichzeitig auf der Jagd nach dem Jungen ist, bis sie dann irgendwann später zusammenarbeiten. Und das war für mich so einer der besten Momente, wo sie wirklich gegeneinander kämpfen. Man hat auch so Erinnerungen an The Raid und The Raid 2 vor allem. Einmal haben sie ja quasi dieselbe Pose, wenn sie da sich so gegenüberstehen, breitbeinig. Und dann ist der Höhepunkt erreicht und dann dauert es aber alles noch ewig. Und ich verstehe ehrlich nicht, warum der Film 117 Minuten lang ist. Und warum Netflix-Film vor allem so lang ist. Bei Kinofilmen kann man ja immer noch damit argumentieren, ja, die Leute sind das heute so gewohnt, die wollen ja Geld, die wollen ja was für ihr Ticket bekommen. So in der Art, aber bei Netflix-Filmen, warum? Also wirklich.
Aber da finde ich es spannend, dass du gerade diesen Saju ansprichst, weil das muss ich ehrlich gesagt sagen, das hat sich mir nicht so richtig eingebrannt, was jetzt eigentlich dieser Typ von mir will. Und an dieser Stelle will ich vielleicht mal sagen, wir betreten jetzt mal so ein bisschen Spoiler-Territorium, weil gerade auch bei Tyler Rake Extraction müssen wir am Ende auch so ein bisschen über das große Finale sprechen und über die letzte Einstellung und was sie alles noch bedeuten kann. Deswegen hier jetzt nochmal ausdrückliche Spoilerwarnung für Extraction. Ich packe das auch in die Shownotes und in die Kapitel, damit ihr das im Notfall überspringen könnt. Um jetzt aber mal auf diesen Saju zurückzukommen, der ist ja quasi die rechte Hand des indischen Drogenbosses, der Tyler damit beauftragt, Ovi, diesen Jungen, zu retten. Und dann habe ich irgendwie partout nicht verstanden, warum er erst irgendwie versucht, das dann doch selber zu machen und gegen Tyler agiert und dann mittendrin aber dann plötzlich sich doch wieder sagt, ja, okay, gut, alleine kriege ich es doch nicht hin. Lass mal zusammenarbeiten und wir sind jetzt doch irgendwie beste Freunde. Und also das war für mich so ein Charakterdreh, wo ich mir gedacht habe, so warum und wieso. Genau das Gleiche auch mit dem von David Harbour, dem Stranger Things Sheriff Hopper, der taucht da hier auch irgendwie in so einer Szene auf, ist irgendwie ein alter Freund von Tyler Rake und verrät ihn dann aber doch. Also so diese ganzen Charaktermotivationen sind mir nicht in den Kopf gegangen.
Also bei David Harbour habe ich es schon verstanden. Das ist halt auch nicht besonders spannend oder clever. Das ist halt einfach sozusagen stumpfe Gier, weil er halt irgendwie ein großes Kopfgeld ausgesetzt ist und der das gerne haben möchte und dann sozusagen in Saus und Braus leben da in Bangladesch. Und tatsächlich ging es mir aber genauso auch mit der anderen Figur, dass ich also das auch nicht so richtig verstanden habe. Vor allem habe ich nicht verstanden, warum überhaupt Tyler Rake gebraucht wird, weil sich ja sozusagen zeigt, der ist genauso gut eigentlich. Der ist genauso, kann genauso toll schießen und genauso toll kämpfen und genauso toll Auto fahren und alles. Warum hat er den nicht eigentlich selber gebraucht, außer dass man sozusagen Chris Hemsworth als Hauptfigur braucht, um den Film verkaufen zu können? Das ist halt irgendwie, ja.
Vor allem, ich dachte ja immer noch, weil zum Anfang wird ja gesagt, Tyler Rake ist halt ja nicht nur Tyler, sondern hat ja auch noch dieses krasse Team. Aber so dieses Team wird dir einmal gezeigt, dann weißt du, okay, der eine von denen kann Hubschrauber fliegen. attraktive indische Schauspielerin, deren Namen ich leider vergessen habe, ist irgendwie auch gefühlt nur da, damit wir eine attraktive indische Schauspielerin da haben. Aber sie hat auch nichts zu tun, außer dass sie irgendwie mal zweimal irgendwie ihn rettet mit so einem Scharfschützengewehr und das war's. Also das ist so das ganze Team. Ansonsten ist es halt auch nur Tyler Rake, der alleine kämpft, und dann gebe ich dir recht, so dann hätte dieser Saju das auch einfach selber machen können.
Also ich hatte es so interpretiert, nicht, dass es jetzt wirklich Sinn ergibt, dass sie halt einfach wollten, dass Tyler die Drecksarbeit macht. Sie hatten nicht das Geld, damit er alles macht, sondern nur eben die erste Hälfte. Okay. Und dann wollten sie ihn aus dem Weg schaffen, damit sie nicht quasi am Ende die zweite Hälfte seines Honorars bezahlen müssen. Also das war wieder so ein Deal, am Anfang die erste Hälfte und wenn der Sohn da ist, kriegst du die zweite Hälfte. Da sie aber sowieso nur das Geld für die erste Hälfte haben, macht er die Drecksarbeit, holt ihn aus diesem spärlich bewachten, aus dieser spärlich bewachten Wohnung heraus, den Sohn, und dann sollte der andere ihn umbringen und damit die verhindern, dass das Geld eingefordert wird, was natürlich problematisch ist, wenn ein ganzes Team dahinter steckt. Was das Team angeht, musste ich ehrlich sagen, dass ich da nach Six Underground gerne was anderes gesehen hätte als diese Randos oder gesichtslosen, teilweise Leute, die entweder schnell weggemordet werden oder eben am Ende irgendwie ein bisschen zu Hilfe kommen, aber man lernt sie ja nie kennen. Und Six Underground, auch Netflix-Film von Michael Bay, der nervt zwar manchmal gewaltig, aber der schafft es halt sehr gut, so diese unterschiedlichen Leute in dem Team darzustellen, sodass man, wenn man den Film durchsteht und eine positive Meinung hat, vermutlich auch einfach mehr von dem Team sehen will in dem nächsten Film.
Ich wollte gerade sagen, weil ich bewundere dich gerade, weil also Six Underground habe ich nach 20 Minuten ausgemacht.
Nee, den habe ich gleich zweimal hintereinander geschaut.
Ach, meine
Güte. Den mochte ich, ich bin kein Michael Bay-Fan, außer Pain and Gain und 13 Hours. Und war sehr positiv überrascht von diesem gewaltigen Wahnsinn, der da in Six Underground abgeht.
Okay, da muss ich vielleicht doch mal gucken. Ja, naja gut. Ja, aber wie gesagt, also die Charaktere, auch Tyler Extraction, ist alles nicht so das Nonplusultra. Aber wie gesagt, auf der anderen Seite verzeih ich das diesem Film schon wieder eher als jetzt zum Beispiel so ein Film wie 12 Strong, weil bei Tyler Rake Extraction habe ich jetzt auch ehrlich gesagt nicht große Charaktere erwartet, sondern halt wirklich einfach nur pures Action-Kino. Und dieser Film stellt mich halt vor die gleiche Problematik, wie es schon die John Wick-Filme tun. Ich möchte die John Wick-Filme wirklich, wirklich mögen, aber ich kann es nicht, weil es mir auch immer irgendwann einfach zu viel von dieser videospielartigen Action gibt und es kommen einfach immer noch mehr Gegner und John Wick ist unbesiegbar und tötet sie alle und wird zwar mal ein bisschen verletzt, aber nicht wirklich viel. Und bei Extraction ist es ja gefühlt genauso. Also mit dem Punkt, und wir befinden uns ja hier im Spoilerbereich, dass am Ende der gute Tyler ja schon schwer verletzt wird und dann in dieser heroischen Einstellung da halbtot von der Brücke fällt, was mich irgendwie so ein bisschen an Les Misérables erinnert hat. Und aber wie gesagt, auch da war es ihm halt irgendwann einfach zu viel. Also diese ganze Sequenz auf der Brücke war echt so, okay, gut.
Ja, die war auf jeden Fall zu lang. Und dazwischen sozusagen diesem Action-Höhepunkt mit dem Duell zwischen Tyler Rake und Saju und der Verfolgungsjagd im Auto und diese in einer Einstellung gedrehten Action-Szene da, wo er sich durchs Haus kämpft, dazwischen und zwischen diesem Finale auf der Brücke vergeht auch zu viel Zeit. aber es ist halt irgendwie trotzdem, ich fand es trotzdem eine sehr, sehr gute erste Hälfte. Und dann der leider in der zweiten Hälfte hat er dann halt aber stark abgebaut.
Was sagt ihr denn zu dieser letzten Einstellung? Wir sehen ja dann den jungen Ovi, der ja gerettet wurde, und er ist irgendwie in so einem öffentlichen Schwimmbad und springt vom 3-Meter-Turm, 5-Meter-Turm, keine Ahnung. Und in dem Augenblick, wo er wieder auftaucht, sieht man verschwommen den weißen Erlöser. Und man weiß nicht, ist es jetzt Tyler, ist es nicht Tyler? Was glaubt ihr? Ist es Tyler? Ist es nicht Tyler?
Also in Anbetracht der Tatsache, wie erfolgreich der Film war, ist es auf jeden Fall Tyler. Weil sozusagen jetzt dann spätestens nachdem Start auf Netflix, nachdem der so bombastisch war und das so eingeschlagen hat, ist, glaube ich, relativ, also es wurde ja sogar schon bekannt gegeben, dass ein zweiter Teil in Arbeit ist. Ob das jetzt eine Fortsetzung ist oder eine Vorgeschichte, weiß man noch nicht. Aber ja, spätestens danach war eigentlich klar, dass halt eben diese Figur nicht tot ist, und irgendwie passt das ja eigentlich auch zu diesem ziemlich abgehobenen und halt irgendwie übermenschlichen Killer, den Chris Hemsworth da spielt.
Ich denke auch, es ist Tyler. Ich weiß nicht, ob ich jetzt unbedingt noch einen Film mit ihm sehen muss, weil ich nicht mal ein konkretes Bild habe von Tyler. Wer ist Tyler eigentlich außerhalb seiner Flashbacks an Strand? Und seiner Fähigkeit, Menschen zu töten. Aber ja, es ist, glaube ich, eindeutig. Tyler, ich weiß nicht, wie das Gespräch hinterher zwischen ihnen aussieht, muss nochmal jemand extracted werden? Muss er aus dem Swimmingpool extracted werden? Viele, viele Fragen, die sich da eröffnen.
Das ist auf jeden Fall ein super Sequel, das möchte ich unbedingt sehen. Ja, auf jeden Fall. Da müssen sie sich mit irgendwelchen Badegästen prügeln und sowas die ganze Zeit.
Ich war dort. Weil Ovi hat gegessen und hat nicht eine halbe Stunde abgewartet und ist einfach so direkt ins Becken gesprungen.
Ich werde auf jeden Fall nochmal eine Lanze brechen für die John Wick-Filme, weil zumindest die ersten zwei, die ich sehr, sehr mag. Weil ich hatte ja am Anfang angemerkt, das ist Potenzial, was man hier sieht, also was Sam Hargrave hier macht, der ja auch an Atomic Blonde mitgearbeitet hat als Stunt-Koordinator, ein Film von David Leitch, der auch bei John Wick 1 Co-Regie geführt hat. Was ich so fundamental noch sehe, was noch fehlt beim Film wie Extraction, ist einfach so ein bisschen Stil und Rhythmus, wenn es um die Action-Inszenierung geht. Mir kam das manchmal vor wie so ein, also bevor so Action-Szenen aufgenommen werden, werden Prävisualisierungsvideos gedreht mit Stunt-Leuten, und manchmal auch Stars, die Choreografie so durchgehen, damit man das dann hinterher zeigen kann. Und so wirkt das manchmal so hektisch, die Choreografie durchgehen, und die Kamera ist so ständig ein Hin und Her und so. Man merkt wirklich, wie der Kameramann anwesend ist, einfach weil die Kamera so ständig von einem Punkt zum nächsten rennt und so. Und bei den John Wick-Filmen ist für mich einfach viel mehr Stil drin, es ist viel mehr Abwechslung, und es ist auch insgesamt über den Film besser verteilt als bei Tyler Rake.
Ja, ich glaube, hier wollten sie halt einfach so ein bisschen dieses Dark and Gritty so haben, so, ne? Die Kamera ist direkt dabei. Ich glaube, da war auch so ein bisschen Jason Bourne irgendwie so ausschlaggebend dafür, so mit dieser Wackelkamera, die ständig immer mit am Mann ist und sowas alles. Also ja.
Aber trotzdem finde ich es auf jeden Fall, finde ich es super, wenn es sozusagen die John Wick oder Tyler Rake Schule sozusagen sich noch weiter ausbreitet in Hollywood, weil es ist auf jeden Fall besser als das, was man sozusagen sonst in den letzten Jahren aus Hollywood an vor allem so klassischen Actionfilmen bekommen hat. Also auch so viel man auch an Tyler Rake kritisieren kann, es ist immer noch 100-mal besser als irgendwie 96 Hours 3, das dann nur noch aus Schnitten besteht, weil halt der alte Mann Liam Neeson natürlich keine Action-Szenen mehr drehen kann. Oder halt, so wie Jenny halt schon einleitend auch meinte, was du halt häufig hast in amerikanischen Actionfilmen, dass halt sozusagen immer drumherum geschnitten wird, weil du halt eben deine tauchenden Schauspieler natürlich nicht lädieren darfst beim Dreh. Und dann sozusagen halt immer, das schlägt sich halt einfach eindeutig nieder. Und das ist auch ein großer Unterschied zum Beispiel zum asiatischen Actionkino, gerade wenn es um Martial Arts und sowas geht. Es tut einfach deutlich mehr weh und wahrscheinlich sogar im wahrsten Sinne des Wortes tut es deutlich mehr weh, wenn halt einfach, weil die Filme und die Szenen halt anders gedreht sind. Also auf jeden Fall würde ich mir wünschen, dass sozusagen, dass es mehr John Wick und mehr Tyler Rake-Style-Action-Szenen gibt, weil das halt einfach wirklich, dann ist der Film drumherum vielleicht bei Tyler Rake nicht so gelungen. Ich bin auch ein großer Fan von den John Wick-Filmen, weil halt eben das mehr einfach so eine abgedrehtere, sozusagen abgehobenere und von der Realität entferntere Welt ist und halt eben viel mehr drumherum auch noch an Worldbuilding betrieben wird. Also es gibt dann mal bessere Filme und mal schlechtere Filme. Trotzdem finde ich es prinzipiell schon mal genau richtig, dass man die Action mittlerweile auch mal so bekommt aus Hollywood.
Jetzt habt Julius, du hast es ja schon erwähnt, Sequel ist schon in Planung. Jetzt mal so meine Frage an euch, was würdet ihr euch denn wünschen? Tatsächlich irgendwie einen Prequel, so nach dem Motto, jetzt erfahren wir mehr über Tyler Rake, oder soll es einfach nur wieder Extraction Nummer 2, jetzt holen wir das nächste Kind aus irgendeiner gefährlichen Situation. Also was wären da so eure Wünsche für eine Fortsetzung?
Ich hoffe, dass wir das nicht machen, weil dann sind wir wieder bei 96 Hours, wo du so im Prinzip auch, auch dreimal dasselbe Prinzip hast, wo halt irgendwie, man muss wieder irgendjemanden retten, dann muss er nochmal jemanden retten und so. Nur halt immer in einer anderen Stadt. Und ich meine, lieber sozusagen den Regisseur nehmen, den Actionstil nehmen und natürlich auch gerne Chris Hemsworth als Hauptdarsteller nehmen und dann halt irgendwie vielleicht mal was ganz anderes damit machen. Also natürlich ein Actionfilm, aber halt mit einer anderen Prämisse oder mit einer anderen Ausgangssituation. Und eine Vorgeschichte, nee, ganz ehrlich, das brauche ich nicht. Also ich muss jetzt, das kann man lieber meinetwegen die Figur noch in der Fortsetzung irgendwie ein bisschen weiter ausbauen, aber ich muss jetzt nicht wissen, wie Tyler Rake so geworden ist, wie er ist. Zumindest nicht in einem einzelnen Film, der nur das zum Inhalt hat, mehr oder weniger.
Ja, ich denke mal, mit dem Söldner-Beruf lässt sich viel machen. Er kann Leute ausschalten, er kann Leute extracten, er kann irgendwas stehlen. Alles ist ja im Grunde drin, wenn so lange Waffen dabei sind. Ich hoffe, es geht nicht in Richtung Tyler Rake muss seine Ex-Ehefrau extracten, damit er auch das richtig fühlt, weil er eben jetzt den Verlust seines Sohnes damit kompensieren konnte, dass er Kinder schlägt, endlich, wie im ersten Teil. Und dann ist die Frau da. Nee, also ich hoffe, dass sie da ein bisschen mehr Spielerei reinbringen, ein bisschen mehr Abwechslung und dass sie vielleicht im Zuge dessen auch ihm ein Team an die Seite stellen, das in Erinnerung bleibt und nicht gleich in den ersten 10 Minuten abgeknallt wird.
Ja, das finde ich auch gut. Ja, also ein Team finde ich auch nicht schlecht. Ich glaube ja, wenn sie das so machen, weil erst hieß der Film ja irgendwie nur Extraction, jetzt heißt er ja auf einmal irgendwie Tyler Rake Extraction. Vielleicht geht es ab jetzt einfach nicht mit Extraction 1 weiter, sondern jedes Mal gibt der Titel schon vor. Vielleicht heißt der nächste Film einfach Tyler Rake Assassination und Tyler Rake, keine Ahnung was, Explosion, und irgendwie dann wissen wir schon immer, was passieren muss. Aber ja, also wie Jenny schon zum Anfang gesagt hat, also Potenzial sehe ich da schon durchaus. Vielleicht braucht man einfach nur auch irgendwo mal eine etwas coolere Idee und irgendwie ein bisschen besseren Umgang einfach mit diesem ganzen Setting drumherum. Ja, und damit vielleicht auch hier noch so abschließend die Frage, was würdet ihr dem Film geben und was ist so euer Fazit?
Also ich würde ihm, also beim ersten Mal schauen, vor dem Start hatte ich ihm 2 Sterne gegeben. Jetzt beim zweiten Mal schauen hat mir die Action noch ein bisschen besser gefallen, aber da ist dann der Niedergang in der zweiten Hälfte umso stärker zu spüren gewesen. Deswegen schwanke ich gerade zwischen 2 und 2,5 Sternen. Ich würde sagen, Empfehlung für Hardcore-Action-Fans natürlich, und bin einfach gespannt, was Sam Hargrave macht, was sich da noch draus entwickelt, das nächste Mal vielleicht mit einem minimal besseren Drehbuch.
Ja, das mit dem besseren Drehbuch unterschreibe ich sofort, und vergebe sogar 3 Sterne, weil mir die Action in der ersten Hälfte wirklich, wirklich gut gefallen hat. Und ich, wie einleitend schon gesagt, mir die problematischen Aspekte des Films hier, die ich hier eher ausblenden konnte, weil es halt einfach für mich so was Comichafteres mehr hatte und was weniger realitätsnahes als im Vergleich zu 12 Strong. Trotzdem halt wegen der zweiten Hälfte, der schwachen zweiten Hälfte, dann halt nur in Anführungszeichen 3 Sterne.
Ja, das mit dem Drehbuch wird ja ein bisschen schwierig, weil es ja auch wieder Joe Russo, der das, glaube ich, schreiben soll. Also von daher hat er schon das Drehbuch jetzt zum ersten Teil geschrieben. Dann hoffen wir mal, dass er bis dahin vielleicht ein paar neue Ideen hat. Ja, ich gebe dem Ganzen tatsächlich auch nur 2 Sterne. Vielleicht muss ich mir noch ein zweites Mal anschauen, damit ich ähnlich wie bei Jenny sage, okay, ja, Action ist doch ein bisschen besser und es gibt noch einen halben Stern obendrauf, aber ich bleibe auch erstmal bei den 2. Es ist nett, aber es ist irgendwie halt auch, finde ich, nichts Neues. Also dann kann ich mir auch John Wick angucken, da ist die Action, wie Jenny schon richtig gesagt hat, auf jeden Fall irgendwie ein bisschen cooler noch inszeniert. Oder ich gehe gleich und gucke mir The Raid an, weil die Filme finde ich eh großartig. Ja, dann sind wir mit unserem tollen Chris Hemsworth Special hier durch. Ich sage mal vielen Dank an meine beiden Gäste, Jenny vom Movie Pilot. Vielen Dank, dass du endlich mal da warst. Ich hoffe, das war nicht das letzte Mal.
Ja, vielen Dank für die Einladung. Hat mir sehr viel Spaß gemacht.
Genau. Und ihr alle da draußen, hört auch euch Streamgestöber an. Wir fallen auch nicht uns gegenseitig in den Rücken, weil Streamgestöber kommt mittwochs raus, Leinwandliebe kommt donnerstags raus. Also ist perfekt. Ihr könnt das Warten auf Leinwandliebe mit Streamgestöber verkürzen und so haben doch alle gewonnen. Und ja, auch dir, Julius, vielen lieben Dank, dass du wieder dabei warst.
Sehr gerne, hat Spaß gemacht, wie immer.
Und ja, und unser größter Dank gilt natürlich all denjenigen unter euch, die uns abonniert haben, die downloaden, die uns zuhören und die uns natürlich auch Lob und Kritik schicken. Das könnt ihr tun, indem ihr uns einfach eine E-Mail an leinwandliebe@filmstarts.de schickt. Das macht ihr auch mittlerweile schon ganz fleißig. Ich bin da, freue mich da sehr drüber. Jedes Mal kriegen wir auch immer irgendwie nach einem Podcast Themenvorschläge oder einfach nur Lob oder sonst irgendwas. Also macht fleißig weiter so. Leinwandliebe@filmstarts.de. Das lesen wir auch alles. Und ja, das war's auch von mir. Ich verabschiede mich. Wir hören uns nächste Woche wieder. Bleibt weiterhin gesund, bleibt zu Hause, haltet euch an Abstandsregeln und was nicht alles und nutzt die Zeit, um weiterhin Filme und Serien zu gucken. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.